Soundfound.
Und Helene hat diesmal einen Gast mitgebracht. Und das ist der Dr. Peter Luckner. Der kommt hier von der Burg. Sein Fachgebiet ist multisensuelles Design. Und ich sage es mal, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen.
Hallo. Guten Morgen. Ja, Helene, vielleicht erklärst du mal, weil du bist ja hier die Soundfounderin, warum jetzt ein Fachmann für multisensuelles Design den Weg hier ins Studio gefunden hat.
Ja, das ist schon ganz lange in der Zeit gewesen. Wir haben ganz oft so in Gesprächen um das Soundfound rum ganz häufig eigentlich so an diesen Bereich des akustischen Designs gedacht. Ich selber bin da vor relativ kurzer Zeit erst drauf gestoßen. Ich habe irgendwann mal im Spätsommer in der Mensa in Wernigerode gesessen und habe mich dort mit Leuten unterhalten. In Wernigerode an der Uni gibt's ja auch so einen Bereich, der sich viel mit Medien beschäftigt und also Leute, die sich da so in diesem Klangbereich zum Teil auch umtreiben, also alles, was Studio und so weiter heißt. Und ja, wir haben halt da gesessen und es gab den Moment, wo sich jemand einen Apfel geschnappt hat und reingebissen hat und alle erwarteten nun dieses, also so ganz unterschwellig, ja, ohne das jetzt wirklich drauf zu warten, wie man das so denkt, dieses Knacken eines Apfels. Und dann war es halt ein Mehliger und machte halt gar nicht das, was er sollte. Und wir haben eigentlich nur rumgeflaxt und gesagt, dass das der Apfel getuned gehört. Und dann kamen wir so in das Gespräch und der Mensch von der Hochschule, der hatte eben dann so angefangen zu erzählen, was eigentlich alles mit Lebensmitteln und mit Nutzmitteln in unserer Welt alles getrieben wird, damit die halt gut klingen. Und das fand ich so illusorisch, dass ich gesagt habe, wir müssen unbedingt mal jemanden einladen, der das so ein bisschen genauer aufdecken kann. Und deswegen freue ich mich ganz sehr, dass Peter Luckner heute Morgen hierher gekommen ist von der Burg und uns da einen kleinen Einblick geben kann.
Ja, wunderbar. Du hast schon angesprochen, so ein Apfel knackt nicht, wie er knacken soll. Ich glaube, die Welt der geräuschdesignten Produkte ist größer, als man so als Laie denkt, oder? Kann das sein?
Absolut, ja. Die Menschen sind einfach sensibilisierter geworden in den letzten Jahren, muss ich sagen. Multisensuelles Design, mein Gebiet, ist ein relativ sperriges Wort. Und da gehört natürlich eine Menge dazu, etwa eben auch Geruchsdesign. Aber heute wollen wir uns über akustische Dinge unterhalten. Also ich denke, es hängt mit der Bewertung von gesellschaftlichen Zusammenhängen zusammen, von Lebensaneignung überhaupt. Und für mich ist der erste klassische Begriff einer Umwertung das futuristische Manifest, das ist immerhin 103 Jahre alt. Dort wird davon gesprochen, dass das brüllende Auto schöner wäre als die Nike von Samothrake. Das ist eine ziemlich berauschende griechische Plastik. Das ist schon äußerst bemerkenswert. Und wir wissen genau, dass das Leben immer lauter geworden ist. Die Ärzte wissen davon auch zu klagen. Es ist eine ganz weit gefächerte Problematik. Kulturell ist es halt interessant, dass wir es gern laut mögen, insbesondere die Jüngeren. Dazu gehöre ich nun leider nicht mehr, aber ich höre Musik auch gern laut. Und andererseits ist aber die technische Entwicklung so, dass die Dinge leiser werden. Komischerweise, die ersten IBM-Drucker zum Beispiel waren so leise, dass die Leute in den Büros einfach frustriert geschaut haben, ob das Ding überhaupt arbeitet. Und die Automotoren werden durch eine perfektere Lagerung und Materialien immer leiser. Das ist ein echtes Problem, weil viele, die ein gutes, sagen wir mal, ein ganz bisschen gutes Auto, ein schnelles Auto fahren, wollen es auch hören. Der BMW zum Beispiel ist so leise, dass in bestimmten Modellen das elektroakustisch nachgerüstet wird, dass er wieder lauter klingt. Ja, sonderbar. Also da loben wir doch den Porsche, der braucht das nicht, der ist an sich.
Damit sind Elektroautos ja auch schon mal raus.
Das ist ein echtes Problem. Ein Elektroauto ist absolut leise. Wenn es schlecht gemacht ist, klingt es eigentlich wie eine abgewürgte Straßenbahn, wenn sie bremst, so dieses irgendwie. Das mag man auch nicht unbedingt. Das heißt, der Elektroakustiker als Teil des akustischen, also als besonderer akustischer Designer ist gefragt, hier einen Sound zu entwickeln, der dem Auto irgendwie aufgedrückt wird. Das ist ja auch eine Frage, wie die Leute auf der Straße sozusagen gewarnt werden, wenn so ein Auto kommt. Wenn da nichts mehr zu hören ist, dann ist das eine echte Gefahr.
Ja, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man Autos jetzt gar nicht, also nur noch die Reifengeräusche hat. Wie ist denn das? Was will denn der Autofahrer für ein Geräusch haben in so einem Elektroauto? Will der sein normales Motorengeräusch haben? Gibt es da schon Erfahrungen? Jetzt die ersten Leute, die sich so Elektroautos kaufen, sagen die, oh, das muss ein bisschen knackiger klingen, oder?
Ja, also komischerweise sind ja die Autogeräusche, die werden mit einer Muttermilch weitergegeben. Wir haben uns gestern, vorhin über die Fahrradkette, über den Sohn und der Vater unterhalten. Ich meine, du wirst deinem Kind eher auf diese interessante Frequenzfolge aufmerksam machen. Mein Vater wird einfach seinen Jungen schon relativ früh prägen. Und diese ganzen Kinderautos, die geben ja auch Sounds von sich. Das ist Tatütata und Gerassel und so weiter. Mhm. Und das als Wunschmuster, Hörmuster aus dem Kind wieder raus ist, wenn es denn überhaupt möglich ist, das dauert Jahre. Also der gewissermaßen Elektroakustik, der Fahrer eines E-Mobils, der muss erst noch geboren werden. Der ist noch nicht da, gewissermaßen.
Außer sie greifen ein als Akustikdesigner und bauen Sound.
Es gibt bestimmt irgendwann eine Werbung, wo so ein Kind im Sandkasten mit seinem Auto spielt und immer brumm, brumm, brumm macht und dann kommt ein anderes Kind und macht mit seinem Auto nur zzzz. Und das ist dann der Moment, wo es umkippt.
Ja, das ist wohl wahr.
Die Umerziehung.
Wir sprachen schon über den Apfelsound. Es ist inzwischen wirklich so, ich meine, der Akustikdesigner ist auch zum Wettbewerber geworden. Er unterstützt Produkte durch seine Arbeit. Und es ist also auch bekannt, dass an der Bockwurst gearbeitet wird, dass die also knackiger klingt. Wir selbst an der Burg haben auch für eine englische Firma gearbeitet, für Walkers. Wir haben diese Knuspergeräusche, dieser Chips, einfach so verändern sollen. Das haben wir dann auch geschafft, dass es einfach wertvoller klingt. Und das einfachste Beispiel für die Aufwertung eines billigen Produktes sind die Pappbehälter, die Waschmittel oder auch Bonbons bergen. Wenn du den Deckel zumachst, dann klingen die derartig, als wären die aus Metall. Das ist einfach eine intelligente Ausformung der Pappkanten, die so übereinander rutschen und dann schnappen und ein relativ als sonores Geräusch von sich geben, das überhaupt nicht der Pappe entspricht. Das ist eine typische auch Marketingstrategie, dass man nur einfache Sachen, harmlose Sachen zu höherwertigeren aufmotzt.
Mhm. Sie haben ja auch ein paar Sachen mitgebracht. Können wir da schon was hören? Ich bin total neugierig.
Ja, ich habe das jetzt hier, aber was schlagen Sie denn vor, was wir uns mal anhören können?
Jetzt müsste man der Reihe nach arbeiten. Ich meine, der Akustikdesigner wird über die Töne wird er zu Patterns kommen. Das sind zusammengefasste Töne, die einen bestimmten akustischen Ausdruck bergen. Und er wird sich eine Soundbibliothek anlegen, um einfach solche Sachen zusammenzubauen. Und das sind Teile einer Soundbibliothek, die etwa ein annäherndes Geräusch oder ein sich entfernendes Geräusch bergen oder ein bejahendes oder verneinendes. Das alles kann man ja akustisch...
Ein bejahendes Geräusch?
Ja.
Ist das hier unter Good abgespeichert?
Richtig verbal auch ausgedrückt. Hier Mr. Bad, das ist das eher ablehnende und...
Gucken wir mal, ob das hier so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
So rüberkommt, ja.
Genau. So. Dann gucken wir mal erstmal das Ablehnende.
Sehr leise, das müsste man. Ja, ich habe das im Computer jetzt.
Wenn Sie gebaut. Die Kopfhörer auch aufsetzen.
Sonst hört man das nicht.
Über den Sender kommt es anders rüber.
Weil wir hier die Mikros offen haben. Wenn Sie die Kopfhörer aufsetzen, dann hören Sie es auch.
Okay, ja, ich muss
also,
ja
es war ein, wir haben es alle gehört, ein Bäh. Und es war auch sehr, man wusste sofort, da geht es nicht um was Gutes. So, und jetzt hören wir uns mal im Gegensatz dazu noch das Gute an.
Ja, ziemlich plakativ. Ne?
Also, ja, aber eindeutig. Ja, kann man nichts anderes sagen.
Darauf kommt es tatsächlich an. Ja.
Was mir jetzt so durch den Kopf geht, Sie haben erwähnt, dass Sie einen Keks oder einen Chip, irgendwie so ein Kartoffelchip oder sowas, geräuschmäßig verbessert. Wo setzt man denn da an? Muss man da nicht an der Rezeptur was ändern?
Ja.
Oder
also,
so?
Sie müssen zunächst wissen, was
der Mensch
will.
Ich kann mir das praktisch nicht vorstellen.
Was der Mensch akustisch erwartet. Das muss man einfach wissen. Daraus bildet sich dann sozusagen die Intention. In die Richtung muss ich arbeiten. Muss ich eine Analyse machen, was das Material, was ich zu verbessern habe, überhaupt hergibt. Ja, und dann wird es sehr speziell. Dann muss ich mir nämlich mit einem Nahrungswissenschaftler zusammen die Bestandteile suchen, die genau dieses nun etwas härtere, dezidiertere Geräusch abgeben.
Das heißt, Sie stehen tatsächlich auch im Labor und mischen Sachen zusammen, probieren? Oder wie muss man?
Absolut,
oder,
ja.
Und essen also, einen Haufen von diesem
Zeug dann? Gut, wir hatten an der Burg natürlich kein Nahrungswissenschaftliches oder gehabt, sondern einfach ein Soundstudio, wo wir dann über die Frequenzkurven dann halt auf das Ausgangsmaterial gewirkt haben. In dem Zusammenhang eine sehr interessante Sache. Wir haben für eine französische Firma Flaschen untersuchen müssen. Die bargen nun Wasser. Envian war das gewesen, das Wasser, das auch ein bestimmtes Image hatte als Substanz gewissermaßen. Wir sollten die Flasche derartig verändern, dass sich ein Ausgießsound ergibt, der dem Material entsprach. Das war eine furchtbar interessante, aber auch schwierige Arbeit. Und da habe ich also auch drei Beispiele mit, wie dieser Sound wie die Flasche, wie sie also normal verfügbar ist, den Sound beeinflusst. Es ist eher ein gurgelndes und etwas wildes, Ablassen des Wassers. Das war nicht der Wunsch des Herstellers. Die wollten es gleichmäßig und ruhig wie ein Bergbach haben. Eher still. Das war stilles Wasser und es sollte still klingen.
Ist das hier gespeichert unter Rohklang?
Ja, das ist der Rohklang.
Okay, dann machen wir erstmal den Rohklang und hören uns das mal an.
Und das ist jetzt von der Flasche abgenommen, oder
genau.
Haben Sie das akustisch hergestellt?
Das ist aber eine große Flasche.
Das ist eine große Flasche, ja. Mindestens ein halber Liter oder sogar 0,75. Sie können das immer abbrechen. Und man kann, indem man den Flaschenhals verändert, die Wirbelbildung natürlich beeinflussen. Es hat seine Grenzen. Es darf ja auch nicht allzu lang dauern, bis die Flüssigkeit draußen ist. Und wir haben dann durch regelrechte Einschübe, das sind wirklich hochtechnologische Sachen, kann ich auch nicht genauer ausführen, das ist alles noch irgendwie patentrechtlich sozusagen in der Schublade dieser Firma, einfach derartig den Sound beeinflussen können, dass tatsächlich ein ganz homogener und auch anders frequentierter Geräuschansatz zustande kam. Das war ein großes Lob der Studenten, die das gemacht haben. Das war eine sehr aufregende Studienaufgabe.
Und wie lange dauert sowas?
Muss ich sagen, ein Semester.
Ein Semester?
Also knappes halbes Jahr.
Und ist das hier unter Rohr kurz und Rohr lang?
Ja, genau. Das sind dann die Einflüsse darauf.
Na, wir hören mal rein. Wir sehen, wie sich es verändert hat. Ups.
Das ist wirklich
ja, nicht ja. Ganz so ein bisschen
plätschert
wie
jetzt schön.
Abwassergraben gewissermaßen. So was kann man auch aus dem ersten Sound her.
So, und dann gibt es noch eine andere Variante, da können wir auch noch mal reinhören.
Oh. Das klingt nach vielen Bächlein.
Das klingt irgendwie, ich muss mal überlegen. Das hat irgendwie gar nichts mehr von einer Wasserflasche.
Naja, es ist ein grenzwertiges. Man gibt ja immer mehrere Lösungen an und die könnte ich dann das Beste heraussuchen von denen.
Ich finde es unglaublich, dass quasi Firmen dafür dann, das kostet ja auch Geld, sowas entwickeln zu lassen, dass sie da Geld für ausgeben, um am Ende das Wasser ausgießen anders klingen zu lassen. Unglaublich. Aber muss sich ja irgendwie bezahlt machen. Die
müssen
das ja sicherlich durchkalkulieren.
Also bei der Wettbewerbssituation ist das halt ein wichtiger Faktor. Und regelrecht plakativ bekannt ist ja das mit dem Glücksbier. Ne? Gluck, gluck, gluck. Und das dann wird dann als Glück, Glück, Glück gedeutet. Übrigens, der Übergang vom Akustikdesign zum Sounddesign ist fließend. Also wo man dann Telefonschleifen macht, diese Loops, das ist dann sozusagen schon eine avanciertere Arbeit des Akustikdesigners, und da habe ich Ihnen auch noch ein Beispiel mitgebracht, das grenzwertig spektakulär ist, muss ich sagen. Industrieroboter ist ja ein Begriff, die werden meist hinter Gittern verborgen, weil sie doch relativ gefährliche Mimiken sozusagen haben und möglicherweise auch mal ausbrechen. Und der Hersteller dieses Roboters wollte auf das Gitter verzichten, also gewissermaßen ein moderneres Gepräge irgendwie installieren, und forderte einen Roboter-Sound, der den sich annähernden abschreckt. Und da haben wir natürlich weit geforscht, ja, was hält den Menschen ab, nah an den Ding ranzugehen, und sind dann, naja, auf Wildtiere gekommen und haben das Tigergrollen, das ist drauf, aber bekannt, auf den Roboter angewandt. Und das können Sie vielleicht noch abspielen, wie der Roboter dann faucht. Und das ist dann eine ziemlich große Annäherung schon. Wir haben dann so Kreise gebildet, wie man beim langsam Herangehen wird, er immer gefährlich, also aggressiver, klingender. Das ist eine elektroakustische Aufgabe halt.
Okay, wir hören mal rein.
Solche Sachen. Also wurde aber, die Lösung wurde abgenommen, muss ich sagen.
Faucht er wie ein Tiger, ja.
Wie macht er das? Ist das tatsächlich ein programmiertes Signal, oder das hört es sich auch so ein bisschen an, als hätte er das mit seinen Armen machen können oder so?
Ja, wir haben das auf den normalen Roboter einfach draufgelegt dann im Computer. Das ist eine richtige, ja. Computerarbeit hat.
Jetzt sind Sie ja nun eigentlich wahrscheinlich total drauf geeicht, Klänge zu hören, wenn Sie so in Ihrer Umgebung unterwegs sind, im Alltag auch. Gibt es denn so Sachen, wo Sie sagen, also wenn ich dürfte, dann würde ich genau da mal einen Klang ändern oder würde ich eingreifen, da fehlt mir was? Oder den finde ich total gut, vielleicht auch genau das Gegenteil?
Also ich bin tatsächlich auch ein leidenschaftlicher Autofahrer, und ich gebe es zu. Und für mich ist es das Türklicken schon...
Ist Tür auf, also, Tür zu, ja?
Ja, es ist einfach eine Ouvertüre zum Autofahren, wenn ich die Tür zumache und die macht so zu, wie mein Auto zumacht. Ich sage nicht, welche Marke das ist. Dann bin ich einfach zufrieden, und ich weiß, das ist einfach ein gutes Fahrzeug. Obwohl das in 90 von 100 Fällen gar nicht der Designer gemacht hat, sondern der Konstrukteur, der einfach so gut ist, dass er die Fugen nun klein macht und gleichmäßig macht, und dass das Dichtungsmittel halt gut ist und eben das Blech nicht so dünn ist, dass es nachfibriert. Merkt man ja bei einfachen Autos, das schlappert so hinterher noch ein bisschen. Ne? Und darauf bin ich nun ziemlich, also für mich ist das ein Indikator von Qualität und bestimmt wiederum mein Lebensgefühl als Fahrer. Übrigens, eine ganz besonders interessante Aufgabe ist auch, Fahrassistenzsysteme zu gestalten. Denn wenn man in so einem modernen Apparat sitzt, dann möchte man natürlich auch über alle Zustände dieses Fahrzeuges, das ja auch irgendwie lebenserhaltend für einen selbst ist, unterrichtet werden. Und wir haben für alle möglichen Befindlichkeiten des Autos Sounds entwickelt, für VW, das liegt auch noch im Kasten, gewissermaßen für künftige Generationen, wo eben also betriebserhaltende Zustände signalisiert werden vom Auto. Und jetzt nicht gesprochen,
also wie vielleicht die Tankanzeige
das
oder
machen
so
würde, sondern durch bestimmte Sounds, die einfach auch gedeutet werden können vom Fahrer, solche Befindlichkeiten des Autos rüberkommen. Halte ich für eine wichtige Sache auch.
So wie wenn im Flugzeug dieses Dung kommt und dann weiß man, dass man sich abschnallen kann.
Ja, ja, gewissermaßen. Ja, das ist auch, es gibt eine ganz berühmte Soundfirma. Ich will ja keine Werbung machen, in Ostdeutschland auch, im Erzgebirge. Und die befassen sich zum Beispiel mit Lichtschaltern, die anders klingen beim Einschalten als beim Ausschalten. Ja, könnte man sich fragen, wofür das gut ist. Vielleicht für einen Blinden, der hört jetzt das, aber der braucht das Licht wiederum nicht. Andererseits ist es eben auch ein Kulturmerkmal, dass man also so feinste technische Äußerungen auch akustisch hinterfragt. Das ist für mich auch eine kulturelle Reife. Und sensibilisiert sich selbst im Nachhinein und eben auch die Mitglieder der Familie und Kinder, und darauf kommt es ja an. Small is beautiful war mal ein Slogan gewesen, und vielleicht ist Quiet is beautiful der nächste Slogan.
Ja.
Ja, dass man sensibilisiert ist, merkt man ja selbst, wenn so bestimmte Sachen, wie du das mit dem Apfel erzählt hast, plötzlich eben kein Geräusch mehr machen oder ein anderes machen. Mhm. Oder wenn die Maus plötzlich nicht mehr klickt, wenn man drauf drückt. Mhm. So, weil manchmal ist ja irgendwie nur Staub dazwischen oder so, mhm, und sie funktioniert, mhm, aber sie klickt nicht. Und dann sagt man sich, was ist da jetzt kaputt? Dabei geht sie ja eigentlich.
Mhm. Das ist schon die Erwartung. Schon.
Ja, man hat schon so eine Geräuscherwartungshaltung. Mhm. Ich finde es verrückt, dass man dann eben damit spielt und dann sagt, aha, aber wenn ich das jetzt so umbaue, dann hat er noch ein anderes Empfinden. Dann ist nicht nur das Erwartete, sondern auch noch ein, das ist aber toll oder Hilfe, hier ist Gefahr oder wie auch immer. Also das, woher weiß man denn, also wie kommt man denn darauf, jetzt zu sagen, das ist angenehm, das ist unangenehm, das ist, also sind das... Fragt man da andere Experten, zum Beispiel jetzt mit diesem Abwehrmechanismus, mit diesem Roboter? So, war das so, haben Sie einfach gedacht, was schreckt da ab? Nehmen wir mal Tiger? Oder hat man sich da schon irgendwie noch weitergehend schlau gemacht und welche Grundsätze da irgendwie gelten in der Natur? Was ist genereller Abschreckungslaut oder so?
Ja, also ich denke, dass das Gefühl für bestimmte Geräusche und Klänge mit der Sozialisierung des Menschen beginnt. Also bereits im Mutterleib soll ja wohl ein Kind mithören, bestimmte Dinge. Es gibt ja Mütter, die Mozart anbieten, um jetzt eine Karriere anzulegen. Na gut, aber schon als Kleinkind werde ich ja allein durch den Tonus der Stimme der Mutter oder der Umgebenden einfach auf bestimmte Regime hin konditioniert. Also ich weiß, wo ich mich wohlfühle, wie das klingt. Oder wenn ich Ärger mache, wie die Schelte klingt, ja. Und naja, dann setze ich das halt fort im Kindergarten, aber da setzen dann auch die ersten Deformationen gewissermaßen ein. Aber das Leben ist es sowohl formieren als auch deformieren. Also insofern ist das immer ein Mittelweg, den ich sozusagen leben kann. Und je nach kulturellem Niveau in der Familie und auch beruflichen Zusammenhängen werde ich dann eher zum feinsinnigen Menschen oder zum groben Klotz. Das ist nun mal halt so. Also im Fußballzusammenhang klingt es ein bisschen anders als eben, mein Gott, Soiree oder irgendetwas, ne? Im gepflegten Club oder.
Also das, was ich eigentlich so total faszinierend daran finde, ist ja, dass dadurch, dass man so elektronisch Klang erzeugen kann, also über Klangmaschinen eigentlich mittlerweile jeden Sound, jeden x-beliebigen Sound herstellen kann, dass es eigentlich fast unmöglich sein dürfte, irgendetwas nicht zu tun. Also gibt es eine Grenze der Beeinflussbarkeit oder vielleicht eine Grenze des Klanges, Ihrer Ansicht nach?
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, der technische Akustiker
wird, außer der Lobahn vielleicht,
ja, ne? Wird das anders verwenden. Das sagt eben 120 Dezibel ist die Schmerzgrenze. Mhm. Und aber hören Sie sich mal einen Wagen an. Ich möchte nicht wissen, was der Musiker hinter dem Blasinstrument, der kriegt doch mehr als 120 mit. Und das ist doch unverzichtbar. Es muss doch so laut klingen. Ja. Also insofern sind auch Gesetze und Empfehlungen sind so ein Ding. Ne? Also es gibt eigentlich nichts, was sich der Mensch erspart. Er möchte auch seine Möglichkeiten voll ausleben. Und die Natur sorgt selbst etwas, dass eben die Seeherrschen dann doch ermüden und brechen ab. Und dann hörst du bestimmte Frequenzen nicht mehr. Und dann wirst du schon langsam so ein bisschen, unsensibel. Die Sinne machen es einfach nicht mehr mit. Das ist so ein Korrektiv der Natur. Also es hilft sich selbst.
Ich denke immer, dass so Leute, die so sehr auf Sound auch fixiert und geeicht sind, dass die ja durchaus vielleicht sogar, dass denen das immer noch nicht reicht, die Klangmöglichkeiten, die man hat und vielleicht jemand wie Sie auch anfangen würde, sich seine eigenen Instrumente zu bauen.
Ja, wir kennen ja den Cage, den John Cage, der ja mit Alltagsgeräuschen Musik gemacht hat. Ne? Also hat ja ganz seriös studiert bei Schönberg, aber war eigentlich kein Komponist, es war ein Konstrukteur, ein Soundkonstrukteur. Und das ist einfach, die Grenzen überschreiten, ist eben genau so ein menschliches Gesetz, was eben gelebt wird. Ob es nun gestattet ist oder empfohlen wird, das ist egal. Alles, was möglich ist, wird gemacht und es werden eben auch die verrücktesten Sounds gemacht. So, ja, ist eigentlich schön so.
Ne? Ihr Lieblingsgeräusch war die Autotür?
Ja, will ich nicht so sagen. Nee, ich komme jetzt so eine Technik-Ecke nicht unbedingt, aber ich lebe auch viel auf dem Lande, Wochenende immer sozusagen. Und da ist dieses, natürlich, was die Natur an sich so bietet, schon also Harmonie pur, muss ich ehrlich sagen. Also, so ein knarrender Baum oder... Ja, so die Zufallsdinge, die man dort hört, das ist schon richtig gut.
Soundfound.